Schön, mal wieder in Deutschland zu sein. Ich habe ein ganz besonderes Plätzchen hier für die Deutschen. Ja, komisches Volk. Aber ein besonderes Volk. Es hat schon viel gelitten und auch wegen guten Dingen viel gelitten. Können wir beten. Lieber Heiland, ohne dich können wir nichts tun. Und bitte sei unser ehrbarster Gast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, was sagt man am ersten Abend? Worüber soll man denn reden? Es wehen so viele Winde in der Welt. Und ich weiß, dass wir ganz schnell dem Ende entgegenjagen. Ich sehe es überall in der Welt. Plötzlich ist da ein Hunger, den man sich nicht vorstellen kann. Und wenn man sieht, wie Gott wirkt, es ist einfach außerordentlich. Ich war vor kurzem in Amerika und da hatten wir eine Versammlung. Ihr könnt euch noch erinnern, dass mein Deutsch nicht sehr geübt ist. Es ist nicht geölt, sehr rostig. Und ich war jetzt 3 Jahre lang nicht hier und habe 3 Jahre lang kein Wort Deutsch geredet. Also der Herr muss hier tief graben, um die Worte rauszuholen. Und wenn ich was Verkehrtes sage, ihr dürft ruhig lachen. Ja, da war ich bei einer und die Menschen, die da waren, es ist einfach bezaubernd, um zu sehen, wer da kommt. Alle die, wo der Flügel gebrochen ist, die sind da. Und da war ein Pärchen, der Mann hat geschwitzt. Die Perlen standen ihm auf der Stirn. Er hatte Sozialphobie, Angst vor Menschen. Aber er war da und er war Atheist. Atheist, aber er ist da. Er hat keine Ahnung, warum er da ist. Seine Frau war mit ihm und sie war römisch-katholisch. Und die haben einen Sohn und der wollte mal wissen, was lehren diese Leute. Und darum war er da. Stellt euch das vor, ein Atheist. Und der saß den ganzen Tag von morgens 9 Uhr bis abends 10 Uhr in den Vorträgen drin. Und ich habe mich mit ihm so zwischendurch unterhalten und er hat mir gesagt, er weiß nicht, warum er hier ist. Er hat Angst vor Menschen, er schwitzt, er glaubt nicht an Gott, das ist alles Unsinn. Was macht er hier? Und ich dachte, du bist hierher geschickt worden, dann bist du hier. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und ich habe ihm erzählt, wie dumm es ist, um nicht an Gott zu glauben, weil ich war genauso dumm wie er. Und wir haben uns schön unterhalten und dann hat er gesagt, aber wie soll ich denn reden mit diesem Gott? Ich sage, ganz einfach, du redest einfach nur mit ihm. Und dann habe ich ihm das so ein bisschen vorgemacht und gesagt, lieber Gott, ich weiß nicht, ob du existierst, ob du überhaupt da bist und ich schwitze wie ein Bulle hier oder ich weiß nicht, ob ein Bulle schwitzt, aber jedenfalls, was mache ich hier? Hilf mir, gib mir die Antworten und zeige mir, dass du existierst. Ich sage, kannst du das machen? Und er sagt, ja, kann ich machen. Fing er an zu beten. So süß. Was macht der Mann da? Ich denke, der Herr ruft sein Volk zusammen. Und wir sind ganz nah am Ende. Ich will heute Abend reden über kooperative Identität. Und als Leittext möchte ich Hiob 7, Vers 9 und 10 lesen. Und ihr glaubt vielleicht, dass das dann mit dem Zehnten zu tun hat, hat überhaupt gar nichts mit dem Zehnten zu tun, aber ich lese ihn trotzdem. Und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden. Denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. So, jetzt lassen wir den erstmal ruhen und gehen zurück in die Geschichte. Und die Geschichte kennt ihr alle und ihr werdet vielleicht sogar gelangweilt sein, aber das ist auch in Ordnung. Die Geschichte ist über David und Goliath. Denn hier haben wir so ein biblisches Beispiel von kooperativer Identität. Und ihr kennt die Geschichte im 1. Samuel, Kapitel 17, wo die Philister auf dem einen Berg standen und die Kinder Israel auf dem anderen Berg standen. Und jeden Tag haben sie sich begegnet. Und dann kam dieser Riese und versuchte sie einzuschüchtern. Und es sagt im Vers 2, auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Ich muss sagen, ich habe Probleme gehabt, um die Bibeltexte so zu finden, dass sie das Gleiche sagen wie meine Bibel. Aber mit 15 Bibeln haben wir es irgendwie geschafft. Nicht ganz 15, vielleicht 10. Das ist schon ein schönes Programm, gibt alle die Bibeln. Naja, ein Terebintertal. Jedes Wort in der Bibel hat eine Wucht. Und das Terebintertal hat auch, es ist ein Tal der Entscheidung. Und dieser Baum, der Terebintenbaum, der so gut duftet, Jakob war auch bei so einem Baum später oder früher und musste da die Juwelen und so weiter begraben, die in seiner Familie gegenwärtig war. Und es sagt in Vers 3, und die Philister standen an jenseitigem Berge, die Israeliten aber am diesseitigen Berge, so dass das Tal zwischen ihnen lag. Also hier ist ein Tal der Entscheidung und ein Berg steht auch für Nationen, also zwei verschiedene Ansichten, die aufeinander prallen. Und da trat aus dem Lager der Philister ein Zweikämpfer hervor, nämlich Goliath, das heißt entblößen, das ist, was sein Name heißt, oder eine Offenbarung. Und er kommt vom Gad, das heißt eine Weinpresse. Also haben wir auch diesen Urteilsgedanken, denn in Offenbarung haben wir auch eine Weinpresse. Und der war 6 Ellen und eine Spanne hoch. Der hatte einen ehernen Helm auf den Haupt und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und dann hatte er auch noch Schienen und da hatte er einen Speer und der wog 600 Schekel. Also hatten wir schon mal 2 Sechse und es ist wahrscheinlich, die Bibel sagt es nicht, dass er 6 Finger an jeder Hand hatte. Denn seine Brüder hatten alle 6 Finger nach der Bibel und wenn sie diese genetischen Eigenschaften teilten, dann haben wir 3 Sechser in diesem Goliath. Und er schreit da von vorne und sagt, er wählt einen Mann, der zu mir herabkomme. Und dann spottet er, siegt er im Kampf mit mir und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Siege ich aber im Kampf mit ihm und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Also ein Mensch, der steht für das ganze Volk. Und der eine sagt, wenn ich gewinne, dann gewinnt mein ganzes Volk über euch und ihr dient uns und andersrum. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen, gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Also hier haben wir diese kooperative Identität. Einer steht für alle. Und das ist wichtig, werden wir nachher sehen. Und die armen Israeliten, die fürchteten sich und sie waren entsetzt. Und dieser kleine Junge, dieser David, der war schon nicht mehr so klein, der bringt 10 Brote und Käse zu den, seinen Brüdern im Auftrag seines Vaters und er hört diesen Philister. Und seine 3 Brüder, die älter sind wie er, die sind in der Armee von Saulus. Aber er war nicht dabei, denn er hatte die Schafe gehütet. Und dieser Philister hatte schon 40 Tage. Jetzt jede Zahl ist wichtig, denn es ist eine Typologie, nicht nur eine Geschichte. Da ist eine Wucht in dieser Geschichte. Und David brachte ein Epha gerösteten Korn, 10 Brote und laufe deinen Brüdern ins Lager. Also gib ihnen diese 10 Brote. So die Zahl 10 ist auch da. Und dann in diesem Tal entgegnet er den Philister. So hatte Israel sich gerüstet und die Philister waren auch gerüstet, eine Schlachtreihe gegen die andere. Also diese 2 Gruppen. Und das sind die 2 Gruppen, die am Ende in der Welt auch gegenwärtig sein. Es werden nicht 20, 30, 40 Gruppen sein. 2 Gruppen am Ende gegeneinander. Und wähl einen Mann. Und während er noch redete, siehe, da trat der 2 Kämpfer namens Goliath, der Philister von Gat, aus der Philister her hervor und redete wie zuvor. Und David hörte es. Er war empört. Und dann sprachen die Mannschaften untereinander und David war in dieser Besprechung gegenwärtig. Und es sprach ein israelitischer Mann, habt ihr in diesem Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel Hohn zu sprechen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus in Israel frei machen. Und David hört das und er sagt, was habe ich da gehört? Was wird man dem tun, der den Philister schlägt? Und sie erzählen es ihm wieder. Und David ist empört und er sagt, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes höhnt. Und seine Brüder hören das und sie sind wütend. Und wir lesen im Vers 28, aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden, da erbrannte Eliabs Zorn wider David und er sprach, warum bist du herabgekommen, bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und dein Herzensbosheit wohl und du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. Ja, immer wenn jemand etwas tun möchte, dann ist da einer, der meckert. Habt ihr das schon gemerkt im Leben? Wenn man was für Gott tun will, ist da jemand, der meckert. Immer. Man muss sich dran gewöhnen. Und David antwortet, was habe ich denn getan? Es war ja nur ein Wort, ich habe ja nur geredet. Aber sie bringen David zu Saulus und er sagt, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Saulus sagt, du kannst nicht, du bist ein Knabe und dieser Mann, der ist ein Soldat von Anfang an, der wird dich auseinandernehmen. David sagt, nein, ich habe mit dem Löwen gekämpft, ich habe mit dem Bären gekämpft. Vielleicht kämpfen wir auch später irgendwann mit einer Löwenideologie und einer Bärenideologie, einer babylonischen und medopersischen Ideologie. Wer weiß, kann ja kommen. Also hat ein Knecht den Löwen und den Bären geschlagen. So soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein wie derselben einer. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, wird mich auch von diesem Philister erretten. Also wir sind noch mit der Typologie beschäftigt. Bis jetzt kennt ihr ja die Geschichte. Saulus sagt, gut, komm, zieh diesen Panzer an und nimm dieses Schwert. Und armer David kann sich nicht erst bewegen, Er sagt, ich kann nicht in diesem Zeug kämpfen. Und so ist es natürlich mit uns auch. Jeder hat seine eigene Kampfrüstung, jeder ist anders und jeder soll in der eigenen Rüstung kämpfen. Wir können uns nicht vorschreiben lassen, wie wir diesen Kampf begegnen müssen. Und dann geht er und er sagt, ich werde kämpfen, und er holt sich 5 glatte Steine. Jetzt, ihr habt das auch schon gehört, da waren noch 4 andere Brüder. Er hatte eigentlich 5 Steine, wenn die 4 kommen, dann hätte er sie alle abgeknallt. Aber 5 ist auch die Zahl der Menschheit. Wir haben 5 Sinne, Geschmack, Sehen, Hören, Riechen. Also 5 ist immer in der Bibel die Zahl der Menschheit. Also er ist gerüstet im Namen des ganzen Volkes. Er ist der Mann, aber er ist ein Typus von einem anderen Mann. Und als der Philister ihn sah, sagt die Bibel, verachtete er ihn. Jetzt ist noch einer im Himmel gewesen, der einen anderen verachtete und der endgültig ausgeschlossen wurde aus dem Himmel. Also dieser Goliath mit der Zahl 666 ist ein Typus des Gegners, des großen Fürsten, des großen Königs, der über das ganze Volk regieren würde, so wie David auch regieren würde über das ganze Volk. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mir mit Stecken zu mir kommst? Und er fluchte David bei seinem Gott und sagt, komm her, dein Fleisch werde ich den Vögeln geben. Und David antwortet mit diesem berühmten Spruch, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen. Und der Herr wird dich in meine Hand geben und ich werde dir den Kopf heute nehmen, dass ich dich schlage und deinen Kopf von dir nehme und deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister den Vögeln unter den Himmeln und unter den wilden Tiere der Erde geben. Also eigentlich hatten sie sich ja vereinbart, wenn der eine gewinnt, dann dienen die anderen. Aber David geht nicht darauf ein. David sagt, wenn ich dich schlage, dann werdet ihr alle geschlagen. Und dann nahm er diesen Stein und die Bibel sagt, mit dem ersten Wurf trifft er ihn in die Stirn. Es ist auch wichtig, dass er ihn hier trifft, denn da sitzt das Denken. Das Denken der Philister muss für ewig in der Welt verschwinden. Und er nahm dann dessen Schwert, als dieser Mann umfiel, und zog es aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf ab. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man die Ebene kommt, bis zu den Toren Ekrons, bis zu ihrer Stadt. Und die Philister lagen auf dem Wege von Saraim bis Gengad und bis Ekron. Aber jetzt wird es interessant. Im 1. Samuel 17, 54. David aber nahm des Philisters Kopf und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Das ist faszinierend. Seine Waffen, die Waffenrüstung Goliaths, legte er in sein Zelt. Wo war sein Zelt? Wo war sein Haus? In Bethlehem. Sein Haus war in Bethlehem. Also die Waffenrüstung, die brachte er nach Bethlehem. Aber den Kopf, den nahm er nach Jerusalem. Jetzt, warum hat er denn das getan? Wieso nimmt er den Kopf nach Jerusalem? Denn Israel hat noch nicht regiert zu der Zeit in Jerusalem. Die Jebusiten regierten in Jerusalem. Jerusalem war noch nicht erobert. Jetzt zur damaligen Zeit war es die Gewohnheit der Nationen, dass wenn man einen Feind überrumpelte, dass man sie entköpfte und dass man diese Köpfe dann zum nächsten Feind hinnahm und sie dann auf einen Berg setzte und sagte, ihr seid die Nächsten. Also diesen Kopf hat er genommen nach Jerusalem und hat sich auf einem Berg da, auf einen Hügel gestellt und ihn hochgehalten. Er hat den Jebusiten gesagt, ihr seid bald dran. Und dann hat er wahrscheinlich den Kopf da begraben, auf einem Hügel. Matthäus 27, 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte. Und ich will Feindschaft setzen, sagt 1. Mose 3, 15, zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Jetzt, das ist ein ganz sonderlicher Gedanke. Er steht nicht so in der Bibel, aber es ist doch möglich, dass dieser Kopf von Goliath, der ein Typus von Satan ist und der Gegner Jesus Christus, hier auf diesem Golgatha begraben wurde. Und auf diesem gleichen Golgatha wurde die Ferse Christus durchbohrt. Und der Text sagt, und ich will Feindschaft setzen, zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was ist die Möglichkeit, dass da noch ein Überbleibsel dieses Schädels da auf diesem Berg war und dass er buchstäblich zermalmt wurde durch das Kreuz, derweil dieser die Ferse Christus durchbohrte. Nur ein Gedanke, eine Typologie. Kehren wir zurück zu unserem Leittext. Und sozusagen, Hebräer 7, Vers 9, ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden. Mit anderen Worten, die Bibel sagt, Levi hat Zehnten bezahlt in Abraham, obwohl Levi noch gar nicht existierte. Denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Also hier haben wir wieder diesen Gedanken, diesen kooperativen Gedanken. Levi war in Abraham, als er Zehnten zahlte, also typologisch hat Levi in Abraham Zehnten bezahlt. Aber Jesus sprach in Johannes 8, Vers 58 und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Also, waren wir in den Lenden Abrahams, als er Zehnten gezahlt hat? Levi war da, waren wir da in Abraham? Nein, ich denke nicht. Denn Abraham war ein Semit und wir stammen wahrscheinlich die meisten von uns von Japhet. Also nein, das klappt also nicht. Waren wir vielleicht in den Ländern Noahs? Zum Teil ja, zum Teil, aber vielleicht nicht ganz. Denn die Söhne Noahs hatten ja auch andere Frauen und wir sind, naja, ein Mischling. Waren wir vielleicht irgendwann mal in der Lände Adams? Ja oder nein? Ja. Wir waren alle, jeder, der hier sitzt, jeder, der in der ganzen Welt ist, denn die Bibel sagt, aus einem Blut hat er alle Nationen geschaffen, richtig? Also die ganze Menschheit war in der Lände Adams. Und das ist tragisch. Denn Adam hat gesündigt. Und dadurch hat er eine sündige Natur geerbt. Durch seine Sünde. Und man kann ja nur vererben, was man ist. Also weil ein Mensch gesündigt hat, hat die ganze Menschheit die Folgen dieser Sünde getragen. Die Menschen sagen immer, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Natürlich ist es fair. Ich kann ja nicht hinterlassen, was nicht meins ist. Ich kann nicht etwas vererben, was mir nicht gehört. Und wenn ich kein ewiges Leben habe, dann kann ich auch kein ewiges Leben meinen Nachkommen vererben. Es geht nicht, ich hab's nicht, besitze es nicht. Und wenn ich nur eine sündige Natur habe, dann kann auch der Nachwuchs nur eine sündige Natur haben. Und somit, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, was habe ich denn geerbt von Adam? Eine sündige Natur und den Tod. Also kooperativ war die ganze Menschheit in Adam, als er sündigte. Und darum sitzen wir alle mit den Konsequenzen. Levi kam zwischen 350 und 400 Jahre nach Abraham. Aber er war in den Länden Abrahams, als er Zehnte bezahlte. So, es wird hier gebraucht als eine Typologie. Also im 1. Korinther steht in Adam, im 1. Korinther 15, 22, in Adam sind alle gestorben. Aber dann die gute Nachricht. In Christus sollen alle wieder lebendig gemacht werden. Gut. Jetzt der Teufel, als er aus dem Himmel rausgeschmissen wurde, der war empört und hat gewusst, dass das Gesetz ihn zu Tode verurteilt. Und er hatte das Wissen, was die Konsequenzen der Sünde sind. Aber Gott in seiner Gnade hat ihn nicht sofort ausgelöscht, denn er musste erst in den Gedanken der Engel die Konsequenzen dieses Aufruhrs deutlicher machen, dass sie den Charakter sehen, dass sie sehen, warum es so übel ist und warum es absolut notwendig ist, dass da so ein starkes Gesetz sein muss, dass wenn man sündigt, dann ist die Konsequenz der Tod. Er wollte ja nicht für ewig eine Regierung des Furchtes haben. Aber Satan hat gewusst, wenn er diese neue Schöpfung, diesen Adam und diese Eva, wenn er die zum Fall bringen kann, dann hat er eine Chance. Denn dann hat er ein gutes Argument. Und er bringt sie zum Fall. Und er sagt zu Gott, also was jetzt? Was machst du denn jetzt? Gehst du die auch vernichten? Gerechtigkeit fordert, dass du sie auch zu Tode verurteilst und dass sie auch sterben. Und dann diese Aussage, ich werde Feindschaft stellen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Geschlecht und ihrem Geschlecht. Und er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und sagt, nein, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Du kannst nicht die Schuld bezahlen für die. Ich, sagt der Satan, muss die Konsequenzen meiner Sünde selber tragen. Das ist Gerechtigkeit. Aber wenn du ihnen verzeihst und du bezahlst den Preis, das ist nicht Gerechtigkeit. Ist es eine Gerechtigkeit oder ist es nicht Gerechtigkeit? Wir müssen das studieren. Es ist ja interessant, dass der Drache in Offenbarung wird ja gekennzeichnet als Satan. Und wir lesen in Offenbarung 13, dass der Drache gab dem Tier seine Vollmacht. Und das Tier, wissen wir, ist Katholizismus. Und die katholische Kirche hat als Lehre, dass der Mensch selber zahlen muss für seine Sünden. Er muss sie selber zahlen. Christus hat sie nicht bezahlt. Er kann sie nicht bezahlen. Wessens Lehre ist das? Wessens Lehre ist das? Das ist Satans Lehre. Er kann sie nicht bezahlen. Denn die Bibel selber sagt, dass die Kinder dürfen nicht gestraft werden für die Sünden der Väter und die Väter dürfen nicht gestraft werden für die Sünden der Kinder. Daher darf eine Person nicht für eine andere Person den Preis bezahlen. Dann ist da keine Gerechtigkeit. Also die katholische Kirche lehrt, auch wenn die Sünden vergeben sind, muss ich noch immer den Preis bezahlen. Und darum haben sie ein Fegefeuer entwickelt, wo der Preis endgültig bezahlt wird. Und dann lehrt die katholische Kirche, dass man durch gute Werke gerecht gemacht wird. Und beide diese Lehren sind nicht biblisch. Jetzt warum sagt die Bibel, dass nur einer den Preis bezahlen konnte? Nur einer. Also ein Mensch kann nicht für die Menschen bezahlen. Abraham kann nicht für die Menschheit bezahlen. Er selber war ja tot. Wie will er dann das Leben bringen? Also wer kann denn bezahlen? Die Frage ist, wenn wir alle in Adam waren und seine Konsequenzen geerbt haben, in wem war denn Adam, vor dem Adam war? Wenn wir es menschlich sagen würden, würden wir sagen, in wessens Lände war Adam, vor dem Adam war? In Jesus Christus. Also was muss Jesus Christus sein, wenn Adam in ihm war, vor dem Adam war? Das müssen wir lesen. Also in Lukas, erstmal im Römer 9, Vers 29 steht geschrieben, und wie Jesaja zuvor sagte, wenn uns der Herr Sebaoth hätte lassen Samen übrig bleiben, so wären wir wie Sodom und Gomorra. Wenn da kein Samen wäre, wären wir verloren wie Sodom und Gomorra. Und dieser Samen ist Einzelzahl. Wenn wir in Lukas 8 dieses Wort studieren oder in dem Evangelium im Allgemeinen dieses Wort Same, dann lesen wir in Lukas 8, Vers 11 in diesem Gleichnis von Jesus, das er erklärt, er sagt, der Same ist das Wort Gottes. Und im 1. Johannes Kapitel 1 sagt er, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also der Same ist wie und wer? Es ist das Wort Gottes und es ist Gott. Johannes 1, Vers 3 sagt, alles ist durch dasselbe, durch dieses Wort entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und in Galater 3, 16 lesen wir, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welcher ist Christus. Also hier ist dieser andere Held, der Einzige, der korporativ die ganze Menschheit in sich hat, außer Adam, ist Gott selber, Jesus Christus. Und hier ist das Dilemma. Wer hat jetzt gesündigt, der gerettet werden muss? Der Mensch. Wer muss die Sünde zahlen? Wer muss zahlen für diese Sünde? Der Mensch. Also Jesus Christus ist nicht gekommen, um für die Engel zu sterben. Er ist gekommen, um für die Menschen zu sterben. Was musste er darum werden? Er musste Mensch werden, aber er war Gott. Er war Gott. Das ist ein ganz sonderlicher Gedanke. Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also er ist der Urheber aller Dinge. Da ist nicht ein einziges Ding, was besteht im ganzen Weltall, sagt die Bibel in diesem Vers, wo er nicht der Urheber ist. Und in Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Er wurde tatsächlich Mensch, so wie wir es sind. Und jetzt haben wir eine Mystik. Wir haben einen Menschen, der sterblich ist, der aber auch Gott ist. Gott kann nicht sterben, denn die Bibel sagt ganz eindeutig, Gott ist unsterblich. Aber wenn Gott gleichzeitig auch Mensch ist, obwohl er in seiner Gottheit unsterblich ist, kann er in seiner Menschlichkeit sterben. Ist das nicht was Besonderes? Also es ist nicht genug, dass er einen Vater und eine Mutter hier auf Erden hat, denn er muss tatsächlich Gott sein und er muss tatsächlich Mensch sein, so seine Menschheit bekommt er von wem? Von Maria. Von Maria bekommt er seine Menschheit. Und das Göttliche bekommt er von seiner Gottheit, vom Vater. Bekommt es vom Vater. Und hier ist ein Gott-Mensch. Darum sagt Martin Luther, der Gott, der nicht für mich gestorben ist, das ist nicht mein Gott. Das ist ein ganz besonderer Danke. Es ist nicht nur ein Mensch, der für mich gestorben ist. Und warum kann er für mich sterben? Und das müssen wir jetzt genau durchstudieren. Denn er darf nicht seine eigenen Gesetze brechen. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Er hatte keine Sünde. Er hatte keine Neigung zur Sünde. Er war total, absolut sündlos. Jetzt hier ist ein Dilemma. Der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Also wenn ich sündlos bin und keine Sünde habe, muss ich dann sterben? Nein, dann brauche ich nicht sterben. Wir lesen im Review and Herald, dass Jesus Christus die ganze Menschheit korporativ in sich hatte. In seiner Menschwerdung, weil er auch derjenige ist, der Gott ist, hat er die ganze Menschheit in sich gehabt. So wie wir alle in Adam waren und die Konsequenzen Adams Sünde tragen, so war die ganze Menschheit vor dem Sündenfall in Christus. Und jetzt was ganz Sonderliches, was sie schreibt hier in General Conference Bulletins. Und das war für mich der absolute Hammer. Ich versuche es so gut zu übersetzen, wie ich mit meinem schwachen Deutsch kann. Nachdem Christus die notwendigen Schritte nahm zur Reue, Bekehrung und Glaube, kam er zu Johannes, um getauft zu werden. Entschuldige, soll ich das nochmal lesen? Nachdem Christus die notwendigen Schritte nahm zur Reue, Bekehrung und Glaube, kam er zu Johannes, um getauft zu werden. Johannes protestiert. Johannes sagt, nein, 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 ich muss von dir getauft werden, nicht du von mir. Und Jesus antwortet, lass es so geschehen, der Gerechtigkeit willen. Gut, wenn er sündlos war. Die Bibel sagt, er war total sündlos. In ihm war keine Spur der Sünde. Keine Spur. Hat er Buße nötig gehabt? Nein, er hat keine Buße nötig gehabt. Wenn er sündlos war, hat er eine Bekehrung nötig gehabt? Nein, er hat keine Bekehrung nötig gehabt. Hatte er als sündloses Wesen einen perfekten Glauben, ja oder nein? Jetzt, wieso hat er das gemacht? Wenn er es nicht notwendig hatte für sich selber, für wen hat er es denn gemacht? Für mich. Versteht ihr, warum er getauft wurde? Die perfekte Taufe. Die perfekte Taufe. Die perfekte Reue, die perfekte Bekehrung, der perfekte Glauben im Namen wessen? Der ganzen Menschheit. Unglaublicher Gedanke. Und sofort betet er ein hohepriesterliches Gebet und die Stimme hört man vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich ein, jetzt hakt mein Deutsch, wohlgefallen habe. Danke. Eine perfekte Buße, eine perfekte Bekehrung, einen perfekten Glauben in Christus. Levi hat Zehnten bezahlt in Abraham. Sozusagen, sagt die Bibel. Wir haben eine perfekte Buße, eine perfekte Bekehrung und einen perfekten Glauben gehabt in Christus. Aber nicht genug, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Preis muss bezahlt werden. Der Preis muss bezahlt werden. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Und dieser Tod, von dem hier geredet wird, ist der ewige Tod, der zweite Tod, nicht der erste Tod. Im Deutschen ist der Text nicht gerade richtig, Hebräer 2, Vers 16. Denn er nimmt ja nicht sich der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Das ist nicht eine gute Übersetzung. Komm, ich lese es mal im Englischen. For verily he took not the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. So, der Text sagt eigentlich, er hat nicht das Wesen der Engel angenommen, er nahm das Wesen des Menschen an. So als Mensch, der zweite Adam, kann er diesen Preis bezahlen. Denn das Gesetz, sagt Römer 8, Vers 2, des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde, das hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleisch verdammt, indem er seinem Sohn sandte, in, hier ist es gut übersetzt, in der Ähnlichkeit der Sünde, des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, das war ja Satans Anklage, und darum, in seiner Hauptkirche hier auf Erden, hat er diese Lehre, dass jeder für seine eigene Schuld zahlen muss. Christus ist nicht für dich gestorben. Er kann nicht für dich sterben. Das ist nicht möglich, denn dann geschieht Gerechtigkeit nicht, so sagt er. Aber die Bibel sagt ganz eindeutig, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Jetzt möchte ich mal haben, ihr müsst euch das mal überlegen. Wenn Christus eine kleine Sünde gehabt hätte, wäre er dann auferstanden? Nein. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, er wäre nicht auferstanden. Wo wären wir dann? Ewig tot. Noch schlimmer. Welchen Zugang hätten die Engel zur Gottheit? Da wäre niemand mehr gewesen. Was für ein gewaltiges Risiko. Und Christus stirbt an dem Kreuz. Er stirbt im Namen der ganzen Menschheit. Eine kleine Sünde und er wäre nicht auferstanden. Aber weil er keine Sünde hatte, kann der Tod ihn nicht halten. Und er steht wieder auf. Jetzt, wenn er im Fleisch aufersteht, er ist ja nicht im Geist auferstanden. Wie ist er auferstanden? Im Fleisch. Die Jünger haben ihn angeschaut, das ist ein Geist. Was hat er gesagt? Komm mal her. Ja, tu mal deine Hand hier hin. Was fühlst du? Komm, gib mir mal was zu essen. Was hat er ihnen bewiesen? Er ist im Fleisch auferstanden. Und wer war kooperativ in ihm, als er auferstanden ist? Wir alle. Die ganze Menschheit. So kooperativ steht die ganze Menschheit mit ihm auf. Und Satans Argument ist vernichtet. Er hat nicht damit gerechnet, dass der Urheber des Lebens sein Leben lassen würde, um uns zu retten. Er hat nicht damit gerechnet. Denn die Liebe Christus hält uns zusammen, die wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Gerechtigkeit. Das Gesetz fordert, dass alle sterben, denn alle haben gesündigt. Ist Gerechtigkeit geschehen? Absolut, alle sind gestorben. In wem denn? In Christus. Alle sind gestorben. Römer 3, Vers 5, 25, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit gegen des Hingehen gelassenen, der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Der Preis ist bezahlt. Und Römer 6, Vers 8 sagt, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn wenn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet. In Christus Jesus. Was ist hier mein Beitrag? Was hab ich beigetragen zu dieser Erlösung? Gar nichts. Kann ein Toter etwas beitragen? Hallo Toter, kannst du was beitragen? Nein, ich kann nicht. Ich habe nichts dazu beigetragen. Kann ich es mir erkaufen? Kann ich mir den Gunst Gottes erkaufen, durch artig zu sein? Kann ein Toter überhaupt artig sein? Nein, ich kann nichts kaufen. Wann war ich denn in Gott? Als er den Entschluss nahm, für mich zu sterben. Von Anfang an? Von Anfang an? Wie viele Jahre, vor dem ich da war? Was weiß ich, wie viele zig Milliarden Jahre das waren? Levi war 350 Jahre in Abraham, als er in Abraham Zehnten zahlte. Und ich war, wer weiß wie lange, eine Ewigkeit in Christus, vor dem ich je da war. Also, da wurde der Preis schon bezahlt, in Typus und dann aktuell am Kreuz. Was für ein Gedanke. Aber jetzt überlegt euch mal. Wir lesen hier in das Leben Jesu, dass der Erlöser, er konnte nicht durch das Tor des Todes sehen. Er ist wirklich den zweiten Tod gestorben. Diesen zweiten Tod der absoluten Abschneidung von Gott. Er konnte nicht durchsehen. Das Einzigste war, er war sündlos. Aber er konnte nicht dadurch sehen. Dann schreibt sie hier, Christus hat jeden Schmerz gefühlt. Jedes Leid, jede Schuld von jedem von uns. Jeden Schmerz, jedes Leid, jede Träne und nicht nur mein Leid. Oft ist unser Leid so schwer zu tragen, dass wir das Leben preisgeben wollen. Und viele geben das Leben auf, weil die Last zu groß ist. Jetzt stellt euch vor, Jesus Christus hat diese Last für jeden Menschen getragen. Nur Gott kann das tun, niemand anders. Und wenn die Engel ihn nicht gestärkt hätten, als diese Last ihm aufgeladen wurde und das Blut ihm aus der Haut rauskam, wäre er da zerquetscht gewesen. Es ist unglaublich. 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Petrus schreibt, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund erfunden worden. Er schalt nicht, da es geschalten ward. Er drohte nicht, da er litt, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Perfekter Glaube. Haben wir einen perfekten Glauben? Wir haben so einen unvollkommenen Glauben. Manchmal denken wir, oh, ich bin gläubig. Und dann kommen die Lasten der Welt und wollen uns zerquetschen. Und dann schreien wir, wo ist Gott? Er hat das alles getragen. Alles. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen, 1. Petrus 2, Vers 24. An seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, denn ihr waret wie irrende Schafe, nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seele. Und wenn ihr glaubt, das ist nur eine neue testamentische Ideologie, dann fragen wir mal den Propheten Jesaja, wie siehst du das denn? Jesaja 45, Vers 17. Israel aber wird durch den Herrn gerettet, mit einer ewigen Errettung. Ihr sollt nicht zu Schanden werden, noch in Schmach geraten. Ewiglich. Vers 24. Nur im Herrn, so wird man sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Es gibt Menschen heute, die wollen eine eigene Gerechtigkeit aufbauen, eine Werksgerechtigkeit. Es ist nicht möglich, eine Werksgerechtigkeit aufzubauen. Denn derweil ich noch Sünder war, ist er schon für mich gestorben. Es ist nicht möglich. Der Gerettete wird nie sagen, dass er sündlos ist. Denn je näher wir an Christus kommen, je mehr wir seinen Charakter sehen, je sündiger werden wir uns selbst fühlen. Aber Gott sieht seine Kinder, selbst wenn sie hier zum ersten Mal gestorben sind, nicht als gestorben, er sieht sie nicht als tot, er sieht sie als schlafend, sie ruhen, er wird sie auferwecken. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter der Völker sei, nämlich Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Meine guten Werke, sind immer bedingt durch meine gefallenen Sphäre. Nicht mich verkehrt verstehen. Ich sage nicht, wir müssen sündigen, weil wir eine gefallene Natur haben. Ich sage, wir haben eine gefallene Natur. Ich versuche es immer zu erklären. Sagen wir mal, ein Alkoholiker, der aufhört zu trinken, ist er dann kein Alkoholiker mehr? Er ist noch immer ein Alkoholiker, aber er trinkt nicht, weil er weiß, was die Konsequenzen sind, wenn er trinkt. Und so ist es mit der Sünde. Ich habe eine gefallene Natur. Das heißt nicht, ich muss sündigen, ich will nicht sündigen und ich brauche nicht sündigen. Aber wenn ich sündige, habe ich einen Advokat, sagt die Bibel. Denn wenn ich glaube, dass ich stehe, ist dafür ganz sicher eine Bananenschale unter meinem Fuß. Johannes 6, Vers 28, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihm, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes. Ich muss staunen, wenn ich das Kreuz betrachte und sehe, was er für mich, und das Wort ist nicht genug, nicht für mich alleine, sondern als mich getan hat. Den perfekten Preis bezahlt. Also wie Pilatus sagte, siehe den Menschen an, siehe ihn an. Also wenn wir zurückdenken und wir werden entmutigt, wenn ich zurückdenke über mein Leben und wie doof ich war. Ich habe sogar einen Doktorstitel in Doofheit. Ja, hier sitzt ein Mann in dieser Gruppe, der zu mir kam und zu mir gesagt hat, ich will dir nur sagen, ich wandle mit Gott. Und ich war ja Atheist. Und ich habe zu ihm gesagt, wandle du mit deinem Gott, aber ich will nur eine Küche haben. Ein ganzes Jahr später, habe ich ihn angerufen und gesagt, komm mal zu mir. Denn er hat mir ein Stück Papier hinterlassen, worauf etwas Sonderliches stand, nämlich, dass die Gebote geändert worden waren. Aber wenn ich zurückdenke an mein Leben, wie ich war, wie ich Gott gehasst habe, ich habe einen solchen Groll auf Gott gehabt, ich habe ihn so gehasst. Ich kann euch nicht erklären, wie ich ihn gehasst habe. Wenn einer aufstand und von Gott zu mir redete, da hatte ich eine Wut, ich wollte ihn ermorden. Denn Gott war für mich ein Greuel. Und ihr wisst ja warum, ihr kennt ja meine Lebensgeschichte. Weil als Kind haben sie mir eingeprägt, dass dieser Gott eine liebende Mutter für ewig und ewig und ewig foltern wird in einem Feuer. Da soll man so einen Gott lieben? Ich habe ihn gehasst. Nachher habe ich ihn entfernt, ich war Atheist. Aber ihn immer noch gehasst. Eigentlich sollte ein Atheist doch nicht böse werden, wenn jemand redet von Gott, oder? Da gibt es doch gar nicht. Wieso wird man dann böse? Weil man irgendwo innen drin weiß, dass er doch existiert, ne? Er existiert. Genauso dieser Atheist, mit dem ich sprach. Ist doch logisch. Es kommt doch nicht alles von nirgends her. Muss doch etwas sein. Was für Bilder hängen in unseren Gedanken von unserem Leben. Ich kann mich deprimiert machen, wenn ich denke, wie ich war. Und diese Bilder von Satans Sieg in meinem Leben, wo er mich dazu gebracht hat, um Gott zu hassen, so wie er ihn hasst, und Dinge zu tun, die die Gottheit verletzen, worüber man sich nachher schämt. Ich kann daran denken, oder ich kann ein anderes Bild in meine Gedanken aufhängen. Und ich kann denken, ich diene einem Gott, der genau gewusst hat, wieso und wie die Menschheit leiden würde und was in ihnen los ist und wer sie dazu geführt hat, um diese falsche Ideologie von Gott zu haben. Gott ist Liebe. Heutzutage will man sagen, da sind nicht drei Personen, nur eine. Und viele in unseren Reihen wollen es leugnen. Liebe kann nicht alleine bestehen. Da muss mehr wie eins sein, sonst kann es keine Liebe geben. Und gleich am Anfang an sagt es, lass uns den Menschen schaffen. Mehrzahl. Mehrzahl. Also welche Bilder hänge ich in meinem Kopf auf? Ich kann die negativen Bilder von meiner Vergangenheit in meinem Gang der Gedanken aufhängen und ich kann deprimiert werden über mein Leben. Oder ich kann die positiven Bilder aufhängen von Jesus Christus, der den Sieg über Sünde errungen hat und der diesen Tod, der teilhaftig war, in mir, in sich selbst aufgenommen hat und ihn verbannt hat bis in Ewigkeit. Was für ein Bild haben wir von Gott? Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das Kreuz vernichtet den Hochmut. Im Angesicht des Kreuzes, wer darf es wagen, um zu sagen, Herr, schau mal, was ich alles Gutes getan habe. Wer darf es wagen? Es ist eine Arroganz in der Welt heute, dass Menschen behaupten wollen, dass sie durch ihre guten Werke gerettet werden können, wogegen noch in einer Ideologie es zu verkaufen an die Menschheit. Wir sind gerettet aus Gnade und aus Gnade allein und nur einer, Gott, konnte diesen Preis bezahlen. Kommen wir beten. Unser lieber Heiland, welchen Preis? Die ganze Menschheit, und du wusstest, dass die ganze Menschheit dich nicht annimmt, nur ein Bruchteil. Und trotzdem bist du für die ganze Menschheit gestorben. Welch ein Gedanke. Danke, dass wir einen Gott der Liebe dienen und dass in Christus bewiesen wurde, dass die Anklagen und die Lügen Satans nichts anderes als Lügen von dem Vater der Lügen sind. Danke, dass wir einen Gott der Liebe dienen, der sich um uns kümmert und der uns tragen will. Denn wir wissen, Herr, dass wir schwierigen Zeiten entgegengehen. Und wir wollen ein gutes Gottesbild in unserem Kopf haben, damit wir uns freuen, auch wenn schwierige Zeiten da sind. Ich bitte dich für dein Volk, ich bitte dich für das ganze Deutschland, dass du sie zu dir ziehst nach deinem Versprechen. Wenn du angehoben wirst, wirst du die ganze Welt zu dir ziehen. Und dass Satan beraubt wird von den Seelen, die er vernichtet und versucht zu vernichten. Das ist mein Gebet in deinem Namen. Amen.